möchte gerne mit euch einen Text teilen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, für alle, die es nachprüfen wollen, in ihrer Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Ich habe so viele Zusatzseiten in meiner Bibel, dass ich immer ein bisschen brauche, um es zu finden. Da. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 16. Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um einen Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was geschehen war. Da er sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos, außer sich vor Staunen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat sein Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und weil er an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor eurer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Ja, es treffen sich zwei Albaner. Und eine der, aus der gleichen Gegend sind die. Und eine der ersten Fragen, die gestellt werden, ist: Wie ist dein Nachname? Welchen Nachnamen hast du? Bei uns legt man viel Wert auf Beziehung. Allerdings, Beziehung wird nicht 1:1 gedacht, sondern wenn ich eine Beziehung zu dir aufbaue, dann baue ich sie auch zu all denen auf, die hinter dir stehen. Also zu deiner Familie in erster Linie. Die wären Teil meines Lebens, wenn ich mit dir eine Beziehung aufbaue. Das heißt, eine Beziehung in Albanien ist ein 1:1, ich zum wir, ich zum ihr. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Sind die Leute gefährlich? Gehören sie zur Mafia zum Beispiel? Sind sie wichtig? Können sie mir helfen? Sind sie vertrauenswürdig? Sind sie freundlich? Sind sie arm, also können wir nicht helfen? All solche Sachen. Es ist bei uns in Albanien also immer wichtig zu wissen, zu wem gehörst du? Und diese Frage stellt sich in unserem Text auch immer wieder. Da wird ein Mann herbeigetragen. Von wem? Das wird uns nicht gesagt. Aber es muss seine Familie sein. Völlig klar. Denn zu ihm gehört er. Die müssen sich um ihn kümmern. Sie sollen für ihn sorgen. Jeden Tag bringen sie ihn dorthin. Wahrscheinlich erstmal zur Armschüssel, aus der am Tempel täglich Essen verteilt wurde. Aber das reicht höchstens zum Überleben. Und deswegen bringen sie ihn hinterher noch an die Pforte des Tempels, um dort zu betteln. Und abends wird er dann von Verwandten abgeholt und in irgendein Haus gebracht. Der Mann ist bekannt. Jerusalem in der Zeit ist nicht groß, man kennt sich, der gehört hier auch irgendwie dazu. Mancher schaut vielleicht mitleidig auf ihn runter, huscht schnell vorbei. Mancher wirft vielleicht was zu. Das ist sein Leben. Das ist das tägliche Einerlei. Doch heute ist kein Einerlei. Und es startet mit einem Blick. Petrus und Johannes gehen ihrer Gewohnheit gemäß in den Tempel. Zur 9. Stunde, Todesstunde Jesu, 3 Uhr nachmittags. Und das tun sie jeden Tag. Warum? Weil sie die Erinnerung daran, was Jesus getan hat, aufrechterhalten wollen. Weil sie beten wollen, weil sie Gottes Wort hören wollen, weil sie Gemeinschaft haben wollen mit Glaubensgeschwistern und mit ihrem Volk. Regelmäßigkeit ist wichtig. Wer etwas nicht regelmäßig tut, der wird es bald nicht mehr tun. Das wussten die Apostel. Und das ist nicht Selbstzweck für sie, sondern es geht darum, sich regelmäßig daran zu erinnern, zu wem wir gehören. Wo geschieht es bei uns? Wo geschieht es bei dir in deinem Leben? Vielleicht ist es dran, mal wieder was aufleben zu lassen, was du vielleicht mal gemacht hast, aber wo dir die Regelmäßigkeit verloren gegangen ist. Nicht nur, weil wir uns erinnern, sondern weil Gott solche regelmäßigen Orte benutzt, um etwas Neues zu schaffen. Das ist genau das, was hier passiert. Gott nutzt diesen Raum, den Petrus und Johannes ihm geben, um etwas Neues zu schaffen. Zunächst ist für die Apostel alles wie immer. Den Mann haben sie sicher schon oft gesehen, er sie wahrscheinlich auch. Vielleicht sind sie meistens so an ihm vorbeigehuscht. So geht es mir jedenfalls bei den vielen Bettlern in Tirana. Ja? Also meistens husche ich schnell vorbei und versuche nicht hinzuschauen. Aus Hartherzigkeit oder aus Scham oder weil ich in Eile bin oder weil ich das Betteln nicht unterstützen will oder weil mancher dann aufdringlich wird oder. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Gesenkte Blicke. Auch der Bettler hält seinen Blick gesenkt. Wir sehen das später. Petrus sagt zu ihm, schau uns an, und er blickt auf. Warum hält er seinen Blick gesenkt? Aus Scham? Als Demutsgeste? Würde er gern unsichtbar sein? Eine unserer albanischen Freundinnen, eine wirklich großartige, tiefgläubige Frau, kommt aus einer ganz armen Familie. Die Familie war so arm, dass ihre Mutter sie als Kind häufig zum Betteln geschickt hat. Bis heute erzählt sie das noch, wie schrecklich sie das fand, wie sie sich geschämt hat, wie sie versucht hat, unsichtbar zu werden. Gesenkte Blicke überall. Die Gründe dafür sind sehr verschieden und haben sich in den letzten 2000 Jahren seit Petrus und Johannes bis zu mir nicht wirklich verändert. Aber heute gibt es eine Veränderung. Heute ist es anders. Petrus und Johannes schauen hin. Das Wort, das uns hier im Albanischen gesagt wird, Vers 4, Petrus und Johannes blickten ihn an. Das bedeutet auf Albanisch, also auf Albanisch steht da Duke in Gulo Süd. Und dieser Wortstamm Ngul, der zeigt uns ein bisschen, worum es hier geht. Ngul bedeutet, sich unlöslich mit jemandem oder etwas verbinden. Festtackern. Also die gucken nicht mal so nur schnell hin, damit sie nicht drüber fallen, sondern sie verbinden ihre Augen und ihre Herzen unlöslich mit dem Mann. Das ist das, was hier passiert. Und es bleibt nicht bei diesem einen Blick, sondern Petrus sagt zu ihm, schau uns an. Petrus, und das finde ich so spannend hier, Petrus wird nicht aktionistisch. Er gründet keinen Fonds für den Mann. Er bringt ihm keinen Rollstuhl. Was er macht ist, er stellt Beziehung her. Er schaut ihn an und bittet, dass er auch angeschaut wird. Wir haben schon vorher gesagt, der Mann gehörte irgendwie dazu, ja, zum Tempelbild. Alle kannten den, ja, der gehörte da dazu. Der gehörte zum Stadtbild. Der gehörte zu einer Familie dazu. doch die gesenkten Blicke überall zeigen, dass er eher dazugehört wie so ein Möbelstück. Das kauft man, stellt sie in die Wohnung und nach einer Weile geht man dran vorbei. Es gehört dazu, manchmal guckt man vielleicht mal ein bisschen genauer hin, um was rauszuholen oder so, aber es ist einfach da, man hat keine Beziehung dazu. Dieser Mann, der hat keine Beziehung zu irgendjemandem. Als Person sieht ihn keiner. Und was macht Gott? Er nutzt die Regelmäßigkeit der Apostel, damit etwas anders wird. Und es startet mit einem Blick. So wird aus dem, der am Morgen zum Tempel geschleppt wird und abends wieder weggeschleppt wird, aus dem, der als Mensch mit Behinderung nicht richtig in den Tempel rein durfte, aus dem, der mit gesenktem Blick da sitzt, wird plötzlich ein Mensch mit Beziehung. Wir vergessen manchmal, was es auslöst, wenn wir beginnen, Menschen wirklich wahrzunehmen, wenn wir unsere Herzen und unsere Augen mit jemandem gulen. Ich erinnere mich an Suerdi, ein kleiner Junge, auch er 4 Jahre alt, wird zu uns ins Center gebracht. Das Kind hat Down-Syndrom, irgendwas stimmt nicht mit ihm, sagt die Mama. Seine Mutter bringt ihn rein in den Raum und setzt ihn in eine Ecke. Und dort sitzt der Suerdi. Die Mama geht raus, keine Reaktion. Kein Weinen, kein Tschüss, nichts. Wir versuchen ihn anzusprechen, Merita und ich, die Therapeutin und ich, keine Reaktion. Wir versuchen ihm Spielzeug zu zeigen. Guck mal, was es hier alles Tolles gibt. Keine Reaktion. An dem Tag komme ich verzweifelt nach Hause. Ich denke mir, wie kann das sein? Da ist ein Junge, ja, der hat was zu essen gekriegt. Der bekommt Kleidung, ja. Der hat ein Bett. Aber den Suherdi hat in seinem Leben noch nie jemand wirklich angeschaut. Er kommt zu uns zur Therapie, kommt in den integrativen Kindergarten und nach 6 Monaten steht ein ganz anderer Suherdi vor uns. Ihr habt ihn gesehen in dem Video ganz kurz. Ein aufgeschlossener Junge, einer, der sich interessiert. Auch bei ihm ist noch lange nicht alles gut. Aber es hat sich etwas verändert. Warum? Weil einer hingeschaut hat. Die Dinge starten mit einem Blick. Anderes Beispiel. Unser Visum zu beantragen ist immer mit Aufregung verbunden. Es hängt ja, unser ganzer Dienst hängt dran. Und dann kommt es immer drauf an, wer sitzt dann da vor dir. Ja, also ist das einer, der hatte der einen guten Tag oder einen schlechten Tag? Kann der oder die überhaupt leiden? Wie gefallen dem unsere Nasen? Will der irgendwie was haben? Müssen wir ihn bezahlen dafür, dass er das bearbeitet und so weiter und so fort? Und einmal, nachdem ich die Dokumente übergeben habe, frage ich den Beamten, der vor mir sitzt, wie lange dauert es denn? Ungefähr, nur dass ich eine Ahnung habe. Und er sagt, es dauert 10 Tage, dann könnt ihr euch das abholen. Ich sage, Mensch, Sie sind aber schnell, Sie haben so viel Arbeit und Sie sind schneller als die deutsche Botschaft. Und das stimmt. Der ist wirklich schneller als die deutsche Botschaft. Wie auch immer. Der lächelt mich an und ich fahre nach Hause. Eine halbe Stunde später bin ich zu Hause, öffne mein E-Mail-Konto und habe eine E-Mail. In dem steht, Ihr Visum ist fertig. Sie können es abholen. Da hat einer seine Arbeit gesehen. Es beginnt mit einem Blick. Doch dabei bleibt der Text nicht stehen. Gold und Silber haben wir nicht, sagt Petrus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr irgendwie einen Tresor zu Hause habt oder so, in dem ihr so ein paar Goldbarren stapelt, wie auch immer. Ich hab's nicht. Und ich vermute, die meisten unter uns auch nicht. Ja, wir haben weder Silber noch Gold. Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug, um mehr Therapeuten anzustellen. Wir haben nicht genug, um einen Pastor in Polichan, wo ich regelmäßig predige, anzustellen. Wir haben nicht genug, um genug Milchpumpen zu besorgen und so weiter. Es reicht nicht. Vielleicht geht es dir auch manchmal so wie uns, dass du, wenn du das Leid von Menschen siehst und helfen willst, verzweifelst, erstarrst. Es geht ja nicht nur um Geld. Auch unsere Kraft reicht nicht. Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und ich stehe vor der Gewalt in den Familien, dem Menschenhandel, der Armut und erstarre. Was wir Missionare so tun, das hört sich ja manchmal so großartig an. Eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Die Wahrheit ist aber, dass wir auch einfach nur so rumwurschteln. Dass wir auch oft nicht weiter wissen und innerlich aufgeben, weil die Dinge eben nicht so sind, wie sie sein sollten. Wir haben so wenig zu geben, es ist nicht genug. Und Petrus und Johannes wissen das, sie sind realistisch. Aber was der Unterschied ist, dass sie nicht erstarren. Sie sagen stattdessen, aber was ich habe, das gebe ich dir. Dinge passieren, weil investiert wird, was da ist. Vielleicht haben wir nicht viel, aber haben wir nicht was zu geben? Ein Blick, ein gutes Wort, ein Mittagessen, eine helfende Hand, mal die Kinder abnehmen, Einsatz in der Gemeinde, Gebet, Spenden. Ich will dich ermutigen, wenn du heute hier rausgehst, welche Person willst du mal wieder richtig anschauen? Welche Person in deinem Leben wirst du wieder wirklich anschauen? Du hast etwas, was jemand anders noch nicht hat. Was gibt der Petrus? Der Petrus gibt seine rechte Hand. Die rechte Hand war für die ehrenvollen Tätigkeiten zuständig. Linke Hand zum Po abwischen. Rechte Hand für die ehrenvollen Dinge. Also er gibt dem Mann die Ehre zurück. Und er gibt ihm Hilfe. Das ist das, was er beiträgt. Der Mann gibt seins dazu, indem er den Petrus zurück anschaut, indem er den ersten Schritt tut. All das tun Menschen hier. Und das ist wichtig. Aber Petrus meint nicht das, wenn er sagt, was ich habe. Was Petrus meint ist, ich habe noch viel mehr als eine helfende Hand. Ich habe viel mehr als einen warmen Blick. Im Namen Jesu Christi. Ich habe nicht etwas, ich habe jemanden. Der, der hinter mir steht, dessen Name Christ ich tragen darf, der hat alles. Wenn es nur auf uns ankäme, dann wäre es immer zu wenig. Unsere Gemeinde in Tirana ist aus menschlicher Gesicht betrachtet wirklich nicht attraktiv. Es ist eine kleine Gruppe von Leuten, die sich jeden Donnerstag trifft, nicht besonders zugewandt. Die Predigten sind mal so, mal so. Wir ärgern uns häufig, weil irgendwas wieder aus unserer Sicht falsch lief. Schlechte Kommunikation, falsche Konzepte, komische Predigt. Man müsste doch eigentlich das tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist doch oft kläglich, was Menschen da so zusammenschustern. Und dann taucht dieser Jugendliche auf in unserer Gemeinde mit dem Namen Islam. Bezeichnender Name, oder? Islam. Und am letzten Abend unserer Jugendrüstzeit sagt der Islam zu mir, David, ich möchte Christ werden. Und ich sage zu ihm, warum willst du Christ werden? Und er sagt, weil es im Christentum Vergebung gibt. Wir haben das ganze Jugendcamp über nicht einmal über Vergebung gesprochen. Wir haben über die krassen Ansprüche der Bergpredigt gesprochen. Gott hat ihm das gezeigt, worum es wirklich geht. Das ist das, was Gott tut. Er hat dem Islam gezeigt, worüber wir nicht geredet haben. Wir staunen dann manchmal, dass er in unserer perfekten, unperfekten Gemeinde, dass da jemand zum Glauben kommen kann. Aber es passiert. Ich muss bekennen, dass Gott uns in den letzten 6 Jahren in der Mission oft von unserem hohen Ross runtergeholt hat. Er hat uns gezeigt, dass es nicht um unsere tollen Gedanken und unsere Worte, Konzepte und so ankommt, sondern auf sein Handeln. Diese guten Ideen und Konzepte und so, das ist alles wichtig. Aber es erzählt nicht, was passieren wird. Es erzählt von unserer Treue, von dem, wie wir uns zur Verfügung stellen. Aber das, was passiert, ist nicht unsere Aufgabe, sondern das ist Gottes Aufgabe. Dinge geschehen, weil einer investiert. Und dieser eine ist nicht ich und du. Dinge geschehen, weil Jesus sich investiert. In unserer Geschichte passiert Heilung. Petrus und der Mann steuern bei, aber das Eigentliche steuert Jesus bei. Da stehe ich wieder staunend vor der Erkenntnis, dass Gott mich und dich in sein Handeln einbezieht. Die Dinge, die wir dann tun, die werden vielleicht nie in einem Buch berichtet, aber sie sind Dinge, die Gott tut und deswegen heilig und groß sind. Ihr habt Jubiläum gefeiert und ihr könnt es wirklich feiern. Und manche Dinge, die ihr so getan habt in den letzten Jahren, sind euch klein vorgekommen. Es waren kleine Schritte, aber schaut euch an, was Gott daraus gemacht hat. Nicht alle Schritte waren gut und richtig. Manches hat zu Verletzungen geführt, bin ich mir ganz sicher. Aber seht euch an, was Gott daraus gemacht hat. Und der Mann weiß das und rennt deswegen als erstes in den Tempel. Und er lobt Petrus und Johannes? Nein, er lobt Gott. Er lobt Jesus lautstark, weil er weiß, wer gehandelt hat. Was der Mann da tut, das ist unehrenhaft in der Zeit. Normalerweise ein Mann mit Ehre würde mit Ruhe und Anstand schreiten. Aber er rennt. Ich weiß nicht, was du tun würdest, wenn jemand hier reinkommen würde und sich so aufführen würde. Hier reingerannt kommt und laut schreit. Aber aus dem, der den Blick aus Scham gesenkt hatte, ist einer geworden, der sich nicht darum kümmern muss, was andere denken. Warum? Weil er weiß, was der Herr von ihm denkt, was Gott von ihm denkt. Seine Frage, zu wem gehöre ich, ist beantwortet. Und das Erste, was er tut, ist dem die Ehre zu geben, der sie verdient. Das Spektakel bleibt nicht verborgen, die Leute kommen zusammen. Petrus fühlt sich genötigt, zu erzählen, was hier passiert ist. Das ist der Grund, warum zu Tat auch Verkündigung gehört, warum zu sozialer Arbeit in der Gemeinde auch Bibelstudium gehört. Weil, wenn wir das nicht tun, die Leute unterschiedliche Erklärungen dafür finden, warum wir das tun. Ja, in Albanien ist es meistens so, die übliche Erklärung ist, die machen das, weil die Ausländer Geld haben. Und wir halt nicht. Oder weil die halt nett sind. Oder weil die Deutschen so effizient sind. Oder weil die irgendwie so ein Spleen haben. Ja, und wir selber finden auch schnell Erklärungen für uns, ja, die Dinge funktionieren, weil wir einfach die Konzepte haben oder so tolle Typen sind oder was wissen, was die Albaner nicht wissen, weil wir ihnen Jesus gebracht haben. Aber stattdessen ist es so, dass wir hingekommen sind und Jesus war schon da. Wir sind schnell dabei, allerlei Erklärungen dafür zu finden, die ohne Gott funktionieren. Aber Petrus weiß, auf wen es ankommt. Und das sollen auch die anderen wissen. Deswegen tut er seinen Mund auf. Und der Mann weiß, auf wen es ankommt. Und das sollen auch die anderen wissen. Deswegen geht er lautstark in den Tempel und lobt. Petrus sagt, dass er herumlaufen kann, Vers 12, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt. Auch nicht, weil wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deiner Heiligkeit oder Gesetzestreue passiert etwas, sondern Dinge passieren, weil Jesus handelt, denn er ist Gott. Petrus bezeichnet ihn als Urheber des Lebens, ein Titel, der nur Gott zusteht. Jesus, Gott, Urheber des Lebens. Welchen Nachnamen hast du, fragen die Albaner. Kretschmer, sage ich. Das erzählt was über meine Geschichte, über meine Vorfahren. Schlesisch, slawisch, Kneipenbesitzer. Vieles Positive, liebe Menschen, lebendige Christen, Liebe, Hoffnung, Glaube, aber sicher auch viel Schlimmes. Verletzung, Gewalt, Gottlosigkeit, das ist alles, was hinter mir steht, woher ich komme. Zu wem gehöre ich? Zu ihnen gehöre ich. Aber mit dem Mann in unserer Geschichte sehen wir, dass das nicht alles ist. Denn durch Jesu Handeln kommt noch ein Name hinzu. Und das ist Christ. Kannst du Gottes Handeln in deinem Leben anerkennen? Dann will ich dir zusprechen, du heißt Christ, denn hinter dir steht der Urheber des Lebens, der Herr der Welt, Jesus Christus. Du hast etwas zu geben, mehr als du glauben kannst. Denn wer mit dir zu tun hat, hat nicht nur mit dir, sondern auch mit Jesus zu tun. Und das ändert alles. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass das wahr ist, dass du dich zu uns stellst und dass du handelst. Jesus, ich danke dir, dass das wahr ist, dass du uns anschaust und dass du deine Augen und dein Herz mit uns umgulst, dass du dich unlöslich mit uns verbindest. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, auch andere Menschen so anzuschauen. Und wir wollen dich loben und ehren, weil nur dir Ehre gebührt. Vater, und wir möchten bitten für diese Welt. Ich danke dir, dass du die Welt nie aufgegeben hast und dass du sie immer anschaust. Wir beten für den Krieg in der Ukraine, für unsere Geschwister, die dort leiden müssen, auf ukrainischer und russischer Seite. Wir beten darum, dass du ihnen Kraft und Ausdauer und Geduld schenkst und dass du sie zu Friedensmachern machst innerhalb ihrer Gesellschaften. Vater, wir beten für alle unter uns, die nicht da sein können, weil sie irgendwo unterwegs sind oder weil sie nicht kommen können, weil sie krank sind oder schwach. Wir beten um deine Kraft und um deine Begleitung und um deine Ermutigung in ihrem Alltag. Ich bete für unser Land, für Deutschland. Ich bete darum, dass du Versöhnung schenkst in unsere Herzen, dass wir miteinander und mit dir vorangehen können. Ich bete für Albanien, dass du Hoffnung schenkst in die Herzen von Menschen, für ihr Land und für ihr Leben. Und ich bete für unsere Kirche. Ich bete darum, dass du dir Menschen erweckst, die für dich einstehen und dass dein Handeln sichtbar wird in der Vielfältigkeit unserer Kirche. Wir möchten einstimmen in das Gebet, das du uns geschenkt hast, das überall gebetet wird, auf der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen. Wer möchte und kann, darf dazu aufstehen. Es segne uns Gott der Allmächtige, der dreieinige Gott. Es segne uns Gott der Vater, der uns geschaffen hat, von unserer Haarspitze bis zum Fußnagel. Alles hast du gemacht. Von dem, was wir können, wo wir herkommen, alles hast du gemacht. Es segne uns Jesus, Gott Jesus, der durch Tod und Auferstehung das neue Leben in uns möglich macht. Und es segne uns Gott, der Heilige Geist, der dieses Leben in uns Wirklichkeit werden lässt. Segne uns alle, der dreieinige und allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.